Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.
Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Nach der Entlassung von AMS-Landesgeschäftsführer Alfred Lercher Mitte Dezember des vergangenen Jahres übernahm Sabine Platzer-Werlberger bereits die Position der Landesgeschäftsführerin. Mittwoch vergangener Woche wurde sie in dieser Position vom AMS-Verwaltungsrat bestätigt. Sie wurde mit sofortiger Wirkung ins Amt gehoben. Herzlich willkommen, Sabine Platzer-Werlberger.
Vielen Dank für die Einladung.
Derzeit herrscht Arbeitskräftemangel. Die Zahl der beim AMS gemeldeten offenen Stellen ist sehr hoch. Im März waren es etwa 7.862 Stellen. Umgekehrt waren ganz genau 12.979 Menschen arbeitslos. Ganz banal gefragt, warum funktioniert dieser Match nicht?
Es ist ja tatsächlich so, dass der Match ausgezeichnet funktioniert, aber diese Zahl von fast 13.000 Arbeitslosen muss man dann in diesem Zusammenhang natürlich erklären. Wir haben tatsächlich momentan in allen Bezirken Vollbeschäftigung und die 13.000 sind eine extrem niedere Zahl an Vorgemerkten. Das entspricht wirklich einer Arbeitslosenquote von 3,5%. Was steckt da drinnen? Die vielen, vielen offenen Stellen, die Sie angesprochen haben. Im Moment ist eine hohe Dynamik. In Tirol gruppieren sich natürlich die Menschen um und verändern ihre Jobs und können natürlich aus dieser Auswahl ja sehr, sehr gute Angebote wählen. In Tirol haben wir auch immer saisonale Arbeitslosigkeit. Im Moment, es schneit ja immer noch, es steckt der Bau in dieser Arbeitslosigkeit und tatsächlich länger arbeitslos sind nur mehr 800 Menschen in Tirol.
Mhm. Warum ist es denn eigentlich in manchen Branchen so schwierig, Personal zu finden? Man hört immer wieder von Problemen, etwa im Handel oder vielleicht jetzt saisonal bedingt nicht, aber grundsätzlich übers Jahr gesehen im Tourismus.
Ja, es ist so, dass ganz Österreich, Tirol und ganz Europa momentan unter diesem Problem stöhnt. Das ist ein riesiges Thema. Die angesprochenen Branchen, Tourismus und Einzelhandel, da ist es tatsächlich nichts Neues. Also das ist wirklich schon, ich würde schon fast sagen, ein jahrzehntelanges Problem. Ansonsten ist momentan einfach eine Reduktion des beschäftigten Potenzials. Also das hat wirklich mit der Demografie zu tun. Es gibt weniger Menschen im arbeitsfähigen Alter in Tirol. Ja, und im Tourismus und im Gastgewerbe gibt es natürlich noch andere Faktoren. Ich habe schon angesprochen die Saisonalität. Wenn zweimal im Jahr so quasi Dienstverhältnisse unterbrochen werden und Stempelzeiten eingeschoben werden, ist es immer ein Risiko, dass so quasi ein Wechsel, ein Wandel passiert. Dann sind die Dinge wie Arbeitszeiten und auch Entlohnung. Und es ist nicht von ungefähr so, dass es genau die Dienstleistung ist, die einfach auch von den Durchschnittslöhnen sehr nieder situiert sind. Und da ist dann natürlich auch der nächste Schritt, die nächste Erklärung notwendig. Frauen arbeiten überproportional in diesen Bereichen und schultern halt nebenbei auch noch sehr, sehr viele andere unbezahlte Tätigkeiten und ist so irgendwie ein Wechsel fast schon programmiert in dieser Situation.
Also alles Dinge, über die wir schon sehr lange berichten und wahrscheinlich noch sehr lange berichten werden. Für viele Menschen wird aber auch die Work-Life-Balance immer wichtiger. Nachdem diese Dinge ja, wie wir wissen, schwer zu regeln sind, Kinderbetreuung und unterschiedliche Öffnungszeiten, glauben Sie, müssen sich Gastronomie und Handel anpassen? Also wird es vielleicht mehr Schließtage geben oder andere Öffnungszeiten?
Ja, ich bin überzeugt, dass es ohne Anpassung und wirklich fast eine Transformation nicht gehen wird. Wir erleben es ja. Sehr, sehr viele Betriebe probieren zum Beispiel auch schon recht erfolgreich 4-Tage-Wochen aus in Branchen, wo wir es uns nicht hätten vorstellen können. Und gleichzeitig kommt ja zu diesem Trend, zu dieser Work-Life oder New-Work-Debatte auch noch dazu, dass man ja Umstellungen, die mit der Digitalisierung, mit einem veränderten Konsumverhalten, speziell im Handel, also da tut sich ja sehr, sehr viel gleichzeitig. Und das wirkt sich dann immer in Summe auf die Arbeitswelt, die ja auch gut und effizient und wirtschaftlich organisiert werden muss, aus. Also von dem her ist auch in Tirol die Wirtschaft und natürlich auch die Arbeitnehmerinnen im Wandel, in einer Bewegung. Ja, und ich denke, da werden wir noch ganz spannende Elemente erleben können.
Also an der Qualifizierung liegt es offenbar nicht. Braucht es andere Qualifizierung für die 800 Menschen in Tirol, die einen Arbeitsplatz suchen oder mehr? Wie sehen Sie das?
An der Qualifizierung liegt es nicht, das würde ich so nicht unterschreiben. Ich denke, dass der allerwichtigste Punkt momentan ist, auf die Qualifizierung der Beschäftigten zu schauen, die ja so dynamisch am Weg sind, immer wieder wechseln. Und da funktioniert die Qualifizierung, die Weiterbildung von gut ausgebildeten Menschen ausgezeichnet, auch in Tirol. Aber bei all jenen, die wirklich Qualifizierung bräuchten und in Hilfsarbeiter, Hilfsarbeiterinnen Jobs tätig sind, gäbe es Aufholbedarf. Da muss ja die Deutschkurse ansprechen und auch Menschen, die einfach unter ihrer Qualifikation arbeiten mit Migrationsgeschichte. Für die 800 langzeitarbeitslosen Personen gilt es tatsächlich wirklich auch so diese Konzepte genau anzuschauen. Also da gibt's ein Set, da ist es nicht nur die Qualifizierung, da geht's auch um Aktivierung, da geht's teilweise auch wirklich um Elemente wie Case Management. Wir haben unsere Projekte, sozialökonomische Projekte und auch Beratung ganz niederschwellig. Aber insgesamt, ich muss auch wirklich auch die positiven Dinge herausstreichen, haben wir in Österreich schon ganz ein tolles berufsbezogenes Ausbildungssystem mit Lehre und berufsbildenden Schulen und eine zunehmende Durchlässigkeit. Und ich glaube, diese Durchlässigkeit zwischen den Systemen ist so wichtig. Maturantinnen machen zusehends eine Lehre, Erwachsene machen im zweiten Weg wirklich auch mit moderneren Lehrformaten kompetenzorientiert die Lehrabschlussprüfung und. Das verschränkt sich und das ist notwendig, dieses lebenslange Lernen und ganz, ganz konkret eben anhand von dem, was der Arbeitsmarkt und die Wirtschaft und die Menschen vor allen Dingen jetzt brauchen.
Menschen, ohne die es in Zukunft nicht mehr gehen wird, auch wegen dem Umlageverfahren im Sozialsystem, sind Migranten, Asylwerber. Würden Sie sich wünschen, dass etwa für Flüchtlinge mit Aufenthaltsberechtigung oder Migranten, die eine Arbeitsberechtigung haben, die Nostrifizierung ihrer Ausbildung etwa schneller funktioniert?
Das würde ich mir tatsächlich wünschen und da bin ich nicht die Einzige, wohl wissend, dass da natürlich auch eine große Verantwortung dahinter steckt, weil es natürlich auch um die Qualität der Ausbildungen geht. Aber ich denke mal so an diesen Rädern der Verbesserung von bürokratischen Abläufen könnte man drehen. Oder eben auch, also ich habe mir auch da Projekte angeschaut, so aus dem Bereich der Medizin, so innovativere Zugänge, wo während der Nostrifizierung einfach auch schon Praxis, zum Beispiel in einem Krankenhaus von Ärzten, Ärztinnen, die sich gerade im Nostrifizierungsverfahren befinden, die könnten wirklich ihre Praxis zur Verfügung stellen und würden gleichzeitig was verdienen. Und dann könnte man wirklich auch so quasi ja einen Bedarf und einen Wunsch der Nostrifizierung verknüpfen. Und ich glaube, das offen zu denken und natürlich auch die zeitliche Dimension, das wäre wichtig, wichtig, wichtig.
Erst kürzlich wurde in Oberösterreich eine junge Frau, die eine Pflegeausbildung gemacht hat, ausgewiesen. Ihre Mutter hat als Köchin gearbeitet. Diesem Lokal droht jetzt die Schließung. Ist so etwas sinnvoll in diesen, gerade in Pflegeberufen? Denn wir hören ja immer wieder von ganzen Abteilungen in Krankenhäusern, die geschlossen werden müssen.
Ja, das ist wirklich ein drastischer Fall, wo man so quasi diese nicht vorhandene Schnittstelle zwischen der Asylgesetzgebung und auch der Zuwanderung aufgrund von Bedürfnissen oder halt einfach einen Bedarf an Arbeitskräften in Mangelberufen sieht. Dieser spezielle Fall ist wahrscheinlich, wenn man die rechtliche Situation betrachtet, unvermeidbar gewesen. Aber aus arbeitsmarktpolitischer Sicht ist es notwendig und es wird ohne wirklich auch so eine systematische Öffnung des Arbeitsmarktes und auch eine Struktur aus Drittstaaten nicht gehen. Ja, und da darf ich auch ganz ehrlich dazu sagen, wenn dann wirklich auch Punkte vergeben werden könnten über Integration und Beschäftigungsverhältnissen fürs Asylverfahren, wäre das wahrscheinlich auch, ich habe vorher schon über innovativer Denken aufgrund der wirklich drastischen Mangelsituation, wäre humanitär, aber eben auch betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich schon viel getan, im Speziellen mit dem Blick nach Oberösterreich.
Sie persönlich setzen ja auf Weiterbildung und Weiterqualifikation. Was möchten Sie denn jetzt anstoßen in Ihrer Funktion?
Ja, ich habe zwei so ganz große Ziele. Das erste Ziel hat mit dem Fachkräftemangel zu tun und da werde ich mich für den Ausbau der betriebsnahen Ausbildungen, also ich bin ein großer Fan der Stiftungsmodelle, einsetzen. Wir haben eine sehr, sehr gut funktionierende Pflegestiftung und wir planen jetzt ein Ausbau dieser Stiftungsmodelle in Richtung Green Jobs. Da fällt zum Beispiel Elektropraktikerinnen-Ausbildung, alles, was in Richtung Photovoltaik geht, hinein. Aber auch überlegen wir gerade, dass wir im Bereich der Elementarpädagogik ein Stiftungsmodell losieren, also wirklich Fachkräfteausbildungen mit ganz, ganz viel Verbindung zur Praxis. Frauen in Handwerk und Technik ist immer so ein Herzensprojekt von mir. Da werden wir weiterhin ganz intensiv draufschauen. Und die zweite Schiene ist die Prävention. Die nicht vorhandene Berufsorientierung während der Corona-Phase steckt immer nur in unserer jugendlichen Generation. Also wir machen ganz, ganz viel mit Schulen, Berufsorientierung in unterschiedlichen Settings. Und ich glaube, das ist wichtig. Dieses Überangebot. Also es ist ja wirklich momentan auch, es wird geworben, Ausbildungen konkurrieren sich. Und das ist für junge Menschen, die 14, 15, 16 sind, nicht einfach. Und da, denke ich, ist das wichtig anzusetzen und gemeinsam mit den unterschiedlichsten Institutionen der Schule, Bildungsdirektion und der Wirtschaft gilt es hier, ganz jugendgerechte Konzepte umzusetzen und Ängste zu nehmen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig.
Mhm. Kommen wir zur Reformierung des Arbeitslosengeldes. Diese Reform ist ja letztes Jahr gescheitert. Mhm. Jetzt hat Bundeskanzler Karl Nehammer erst kürzlich angekündigt, dass er sich doch ein sogenanntes degressives Arbeitslosengeldmodell vorstellen kann. Was so viel heißt wie: am Anfang der Arbeitslosigkeit gibt es mehr Arbeitslosengeld und dieses flacht sich immer mehr ab. Wie stehen Sie diesem Modell gegenüber?
Vorsichtig skeptisch, weil ich eben auf den Tiroler Arbeitsmarkt schaue. Und bei uns ist der allergrößte Teil der arbeitslosen Menschen sehr kurz arbeitslos. Und wir erleben gerade momentan, dass Ganzjahresdienstverhältnisse auch in der Gastronomie mehr werden, dass die Saisonen kürzer werden und dass aber alles recht dynamisch ist. Steigt man jetzt mit einem relativ hohen Arbeitslosensatz in die Arbeitslosigkeit ein, hätte die Sorge, dass Freistellungen ein bisschen leichter sind und auch so kurze Phasen attraktiver für Arbeitnehmer, Nehmerinnen. Deshalb bin ich skeptisch. Und die Langzeitarbeitslosigkeit in Tirol hat sich reduziert. Und ein genauer Blick auf diese Gruppe zeigt, es sind Menschen, die wirklich schon bedient sind, gesundheitliche Einschränkungen und wirklich multiple Einschränkungen und schon sehr, sehr niedere Arbeitslosen- und Notstandshilfesätze. Der Schritt von Langzeitarbeitslosigkeit in die Armut ist ein kleiner. Von dem her würde jetzt wirklich so dieses Bild, das ein bisschen, muss ich frech sein, dahinter steht, dass da so sich gemütlich in der sozialen Hängematte sich einrichten, für wirklich die allermeisten Langzeitarbeitslosen in Tirol nicht steht. Und da ist eher ein fördernder und auch ein existenzsichernder Ansatz nachhaltiger und wirksamer aus meiner Sicht.
Mhm. Gibt es diese Reformgespräche schon? Das AMS ist da ja meistens oder immer eingebunden. Oder war das eigentlich nur eine Ankündigung?
In den Landesorganisationen oder bei mir ist noch nichts Konkretes zu diesem Thema eingelangt.
Mhm. Abschließende Frage: Wie erwarten Sie sich denn, dass sich der Arbeitsmarkt in naher bis mittlerer Zukunft entwickelt?
In naher Zukunft, da nehme ich jetzt halt einfach einmal das heurige Jahr her, gehe von weiterhin niederen Arbeitslosigkeit aus, die vielleicht jetzt aber sich in diesem Niveau, wie wir es momentan vorfinden, einpendeln. Der riesige Bedarf an Fachkräften, an Personal wird uns begleiten, nicht nur heuer, also das haben wir jetzt schon in der längerfristigen Prognose. Also ich denke mal, das ist so das Bild und sicher das Hauptthema, dass wir wirklich mit all unseren Aktivitäten im In- und Ausland schauen müssen, dass wir wirklich die Betriebe, aber eben auch die öffentliche Hand bedienen. Also es geht ja auch um Pflege, es geht ums Gesundheitswesen, Kindergarten, Sicherheit. Also da steckt ganz, ganz viel drin, wo es wirklich so das alltägliche Leben und auch den Standort einer Region ganz maßgeblich beeinflussen.
Danke sehr. Frau Platzer-Weilberger, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Tourismus braucht funktionierende Kommunikation, denn nicht selten kommt es zu Konflikten zwischen Tourismusbranche und Bevölkerung, Stichwort Overtourism. Die Tourismusbranche freut sich über viele Besucherinnen und Besucher, Bewohner der beliebten Regionen stöhnen unter einem zu großen Besucherstrom. Das Institute of Brand Logic beschäftigt sich mit Kommunikation. Kürzlich wurden die Ergebnisse einer Studie präsentiert. Herzlich willkommen, Markus Webhofer vom Institute of Brand Logic. Was sagt denn diese Studie aus? Lohnt sich Kommunikation?
Natürlich, Kommunikation ist alles. Destination ist ja auch nichts anderes als ein soziales Gefüge mit ganz vielen Interessensgruppen. Wir haben in Destinationen immer die Situation, dass wir de facto ein großes, loses Netzwerk vorfinden von politischen, von privatwirtschaftlichen, von lebensraumorientierten Interessen vieler Bevölkerungsgruppen. Und dieses lose Netzwerk, das ja völlig anders organisiert ist als die Kommunikation in Unternehmen und Organisationen, muss irgendwie miteinander interagieren, um zu diesen großen Fragestellungen entsprechende gute Lösungen für alle zu finden. Das ist ja auch ein Interessensausgleich, der stattfinden muss. Lohnt sich auf jeden Fall.
Mhm. Wie wird diese Kommunikation, sagen wir, zur Zukunftsfähigkeit von touristischen Regionen denn durchgeführt? Also wie planen Sie das, wenn Sie da von außen hineingehen?
Erstens, glaube ich, ist einmal wichtig, dass es einen Konsens zur Zukunftsfähigkeit gibt. Wenn wir von Zukunftsfähigkeit sprechen, dann geht es auch um inhaltliche Themen. Wir sehen da ganz stark einmal die Frage der sozialen Zukunftsfähigkeit. Da spielen jetzt Themen hinein, wie gut können wir ein Führungsnetzwerk der Zukunft besetzen und entwickeln in einer Destination? Wie gut können wir die nächste Generation integrieren? Wie gut können wir die Bevölkerungsgruppen mit ihren unterschiedlichen Interessen in diesen Dialog integrieren? Also Zukunftsfähigkeit hat einen großen sozialen Aspekt. Ich glaube, auch wichtig, medial auch sehr präsent, dieses ganze Thema des Arbeitskräftemangels, der Mitarbeiterintegration, das hat ja alles auch mit Stabilität der Zukunft zu tun. Also ein großes soziales Thema. Das nächste Thema ist das ökologische, klarerweise, diese Zukunftsfähigkeit. Eine riesige Querschnittsmaterie von Verkehr über Bauen, über Ressourcen, über Natur, über. Also wie gehen wir mit diesen Themen um? Die sind ja in Zukunft nicht nur für die Bevölkerung vor Ort relevant, sondern, glaube ich, auch für eine immer größer werdende junge Gästeschicht, Zielgruppe von morgen. Auch das muss Berücksichtigung finden. Und last but not least geht es auch um die ökonomische Zukunftsfähigkeit. Also um die Frage, wie schaffen wir es denn, unseren Lebensraum wirtschaftlich gesund zu erhalten. Das ist, ich sage immer, die Täler, die es bei uns gibt, die gibt's, weil es den Tourismus gibt, sonst wird es die Täler nicht geben. Also das ist immer das ist der Silicon Valley von den alpinen Touristikern, würde ich sagen. Ja. Da die Fragen, sind wir für die Themen von morgen gut aufgestellt? Sind wir richtig positioniert für die Märkte? Haben wir ein Geschäftsmodell, das funktionieren kann, auch für die Bevölkerung vor Ort? Also all diese Themen spielen in diese Zukunftsfähigkeit hinein. Und da geht es schon einmal darum, die richtigen Fragen zu stellen, die richtigen Themen zu adressieren im Umgang mit den Themen und nicht nur zu sagen, wir denken von einer Saison auf die andere und alles, was danach kommt, das blenden wir aus. Die Studie, die wir durchgeführt haben, das waren schon Themenfelder in diesen Dimensionen der Zukunftsfähigkeit. Da haben wir mal an die 25, in der Zwischenzeit sind schon etwas mehr Regionen abgefragt, wie es ihnen in der Einschätzung der Zukunftsfähigkeit mit diesen Themen ergeht. Und da trennt sich natürlich klar die Spreu vom Weizen. Da gibt es ja Nationen, die Themen gar nicht am Bildschirm haben und andere, die sehr wohl viel daran arbeiten, zumindest in einzelnen Themenbereichen sehr stark daran arbeiten. Was sich ja gezeigt hat, und das fanden wir so spannend, eine ganz starke Korrelation zwischen dem Thema gute Dialogkultur in der Destination, und zwar zwei Aspekte. Einmal die Dialogkultur im Führungsnetzwerk. Damit meinen wir, wie spielt Tourismusverband mit Gemeinde, mit Leitbetriebe und Leistungsträger vor Ort zusammen, also diese engere Gruppe an Personen. Und dann natürlich auch die Frage der Integration von anderen Gruppen. Die Destinationen, die auf den Werten der Zukunftsfähigkeit echt gut performt haben, die haben alle eine gute, gesunde, qualitativ hochwertige Integrations- und Dialogkultur in der Destination. Also das Erfolgsgeheimnis hinter diesen Fragen der Zukunftsfähigkeit ist auch eine Frage der Art und Weise, wie wir miteinander sprechen.
Mhm. Und was heißt Dialogkultur in diesem Zusammenhang? Was funktioniert da gut? Muss man da viel miteinander reden oder auf eine bestimmte Art und Weise miteinander reden?
Beides. Ich glaube, es ist beides. Gerade weil es ein loses Netzwerk ist und kein Unternehmen, muss man mehr Kommunikation pflegen als in Organisationen. Das bin ich mir sicher. Wenn wir von Dialog sprechen, dann meinen wir einmal eine sehr wertschätzende Gesprächskultur auf Augenhöhe, ja, die ein gemeinsames Verständnis einmal zur Ausgangssituation schafft, die Leute gut mitnimmt, die richtigen Fragen beleuchtet, richtig hinsehen lernt auf die Dinge, die wesentlich sind. Also dieses Bewusstsein zur Situation gemeinsam zu bauen und dann aber auch das Bewusstsein zur Zukunft gemeinsam zu diskutieren. Diskutieren ist eh kein recht guter Begriff, weil Diskutere, das kommt von zerschlagen, von trennen. Dialog meint mehr den gemeinsamen Konsens, diese gemeinsame konstruktive Lösungsfindung, die wertschätzend ist, die voraussetzt, dass man wirklich richtig gut aufmerksam zuhört, dass man auch eine Neugierde an der anderen Perspektive entwickelt, dass man es nicht gleich bewertet und abwehrt. Wir kennen ja diese Gesprächssituationen, die de facto auf Meinungsdurchsetzung, auf Schlagabtausch, auf Verteidigung der eigenen Position aufbauen. Das alles meint Dialog nicht. So, und dann geht es natürlich darum, diese Situationen gut gemeinsam zu erkunden. Es geht auch darum, die Situationen gut gemeinsam auch zu reflektieren, also Verständnis schaffen, die Leute mit an Bord nehmen, Denkprozesse auch zu verlangsamen. Ja, das müssen die Leute müssen ja auch verstehen, warum Personen oder einzelne Gruppierungen zu ganz bestimmten Meinungsbildern gelangen. Vielleicht gibt's Fakten und Daten, die relevant sind, vielleicht aber auch nicht. Aber das muss sauber validiert werden, bevor man dann die Schlüsse zieht und die gemeinsamen Lösungsfindungen einfach in die Wege leitet. Also am Ende ist halt die Dialogkultur ein Vertrauensraum mit ganz bestimmten Spielregeln, der erlernt werden muss. Ja, das ist nicht etwas, was man von heute auf morgen kann. Aus unserer Erfahrung heraus auch etwas, was zumindest in der Anfangsphase, und da rede ich schon von einigen Monaten, ganz streng und gut moderiert sein muss, damit die Destination sukzessive imstande ist, diese Dinge auch gemeinsam zu erlernen und anzuwenden und zu vollziehen.
Mhm. Darauf bezieht sich noch eine Frage von mir. Wie lange dauert das denn, bis man so eine Dialogkultur quasi erlernt hat und dann, bis man ein Ergebnis bekommt? Das, wie Sie sagen, passiert ja nicht von heute auf morgen.
Aus meiner Sicht ist es wie in der Familientherapie. Ja? Jede Familie ist anders. So, es gibt Destinationen, die haben per se einen echt wertschätzenden Umgang miteinander. Die gibt's, die haben das von Haus aus ganz natürlich. Die brauchen da nicht sehr viel Begleitung. Ja, da sind die richtigen Personen involviert, die gut miteinander können. Die haben dieses Führungsnetzwerk extrem gut miteinander verflochten. Entweder dass jemand, der in der Gemeinde sitzt, auch im Aufsichtsrat des Tourismusverbandes ist oder auch in der Seilbahnrolle spielt. Also die haben da gutes Einvernehmen miteinander. Das gibt's. Ist die Ausnahme, aber es gibt's. Andere hingegen haben völlig isolierte, abgetrennte Kommunikationskanäle. Ja, die reden gar nicht miteinander. Da zieht jedes Gremium in eine andere Richtung. Bitte, wie soll man da eine strategische Entscheidung für die Zukunft zustande bringen, wenn man nicht weiß, was man will und wenn man sich über das Grundsätzliche nicht einig ist? Also das hängt völlig von der Situation ab, von der jeweiligen Destination. Eines ist sicher, also wenn diese Dialogkultur in diesem komplexen Netzwerk nicht gut gelingt, dann weiß man, dass die Destination auch keine gute Zukunft vor sich hat. So, und diese Verzögerungsschleifen von der Situation heute bis auf Auswirkung morgen, die können durchwegs lange gehen, aber die kommen mit Sicherheit daher.
Mhm. Ja. Gibt es Beispiele von schlechter Kommunikation in Bezug auf Destinationen, wo es überhaupt nicht funktioniert?
Ja, natürlich. Ich möchte kein schlechtes Beispiel nennen, aber die gibt's natürlich. Ich würde auch sagen, es ist die Mehrheit, ja, wo diese Kommunikation nicht gut gelingt. Also wo es genau diese Situationen gibt, wo ich eher den Dorfkaiser habe als Integrationsfigur, wo ich eher einen Bürgermeister habe, der an Tourismus überhaupt kein Interesse zeigt, oder auch einen Obmann, der mit Bürgermeister nicht spricht, oder Seilbahnen, die völlig isoliert agieren im Eigennutzen ihrer selbst. Da gibt's alle Konstellationen. Dennoch, dort, wo es gut funktioniert, sehen wir es eben genau anders. Dort sind ist die Kommunikation gut integriert, dort haben wir ein konstruktives Miteinander, dort ist eine gewisse Offenheit, ein Aufeinanderzugehen da. Dort funktionieren die Dinge viel besser.
Mhm. Was würden Sie sich wünschen für die Dialogkultur in den Destinationen, damit der Tourismus auch in Zukunft funktioniert?
Ja, dass man das einfach als ganz zentrales Tätigkeitsfeld definiert. Ja. Also die Art und Weise, wie wir in der Kommunikation A, im engeren Führungsnetzwerk und B, mit den Leistungsträgern und der Bevölkerung in Interaktion und Kommunikation treten, das ist ein eigenes Programm. Das muss geordnet, das muss geplant sein, das muss, würde ich sagen, zumindest anfänglich gut betreut sein. Und im Nachgang brauche ich natürlich dann auch die Personen aus der Destination, die auf nichts anderes achten als darauf. Ja, also auch das ist sehr ratsam. Das würde ich mir wünschen, ja. Weil ganz viele Missverständnisse und Streitigkeiten und Konflikte darüber zustande kommen, weil eben dieses Thema nicht betreut ist.
Mhm. Herr Webhofer, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank. Mhm.
Das war Tirol Live. Die Gespräche mit unseren Gästen sind wie immer nachzulesen in der Tiroler Tageszeitung, nachzusehen auf tt.com und nachzuhören im Tirol Live Podcast.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.